Hallo und herzlich willkommen zum Tagesanbruch, das Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Mein Name ist Florian Harms. Ich leite als Chefredakteur die Redaktion von T-Online in Berlin und verfolge mit wachsender Beunruhigung den amerikanischen Wahlkampf. Warum glauben so viele Amerikaner, dass Donald Trump ein toller neuer Präsident wäre? Und warum ist die US-Gesellschaft so krass gespalten? Darum geht es in unserem Gespräch in den kommenden Minuten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gekommen wie erwartet. Donald Trump hat bei den Vorwahlen in 15 amerikanischen Bundesstaaten am Super Tuesday einen klaren Sieg errungen. Seine innerparteiliche Kontrahentin Nikki Haley hat aufgegeben und spielt nun keine Rolle mehr. Trump wird der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei. Davon können wir nun ausgehen. Gleichzeitig hat Joe Biden die Vorwahlen der Demokratischen Partei gewonnen. Allerdings keinesfalls so überzeugend, wie das einem Amtsinhaber zustünde. Zigtausende Anhänger der Demokraten haben sich der Stimme enthalten oder andere Kandidaten unterstützt, weil sie unzufrieden mit Bidens Politik sind. Vor allem dessen Unterstützung für die Israelis im Gaza-Krieg ruft viel Kritik hervor, aber auch seine als zu lasch empfundene Migrationspolitik an der Grenze zu Mexiko. Spricht man mit Amerikanern abseits der Millionenstädte, stößt man häufig auf ein Phänomen. Viele Leute haben eine sehr klare Meinung von der aktuellen politischen Lage. Da gibt es Millionen Menschen, die Donald Trump zwar für einen Schwätzer halten, aber ihn trotzdem prima finden, weil er halt Charisma hat, weil er sich mit den Politikprofis in Washington anlegt, weil er Probleme offen anspricht, statt sie schön zu reden, und weil er scheinbar einfache und oft radikale Lösungen verspricht. Ein Typ, mit dem man gern ein Bier trinken würde, das ist Donald Trump in den Augen vieler Wähler offenbar. Also kein blasser Anzugträger oder Technokrat, sondern ein Punzkerl. Dass dieser Punzkerl lügt wie gedruckt, dass er das demokratische System unterminiert und Versprechungen macht, die er nie und nimmer wird halten können, das scheint vielen seiner Anhänger egal zu sein. Donald Trump wirkt in diesem Wahlkampf aber auch deshalb so dominant, weil sein Kontrahent so blass ist. Joe Biden hat sich zweifellos große Verdienste als Präsident erworben. Er hat das Chaos der ersten 4 Trump-Jahre beigelegt, die Corona-Pandemie bewältigt, das Verhältnis zu den NATO-Verbündeten repariert, Milliarden in die bröckelnde Infrastruktur gesteckt. Aber er hat halt seine besten Jahre erkennbar hinter sich. Sein Alter von 81 Jahren ist ihm mittlerweile deutlich anzumerken. Würde man mit diesem Mann gern ein Bier trinken? Naja, vor 20, 25 Jahren bestimmt. Da war Joe Biden einer der einflussreichsten und kraftvollsten Senatoren, ein echter Macher. Aber heute? Ich habe den Eindruck, viele Amerikaner haben Umfragen zufolge große Zweifel daran. Und diese Zweifel von Menschen, die eigentlich für den Präsidentschaftsbewerber der Demokraten stimmen würden, sind Bidens Hauptproblem. Wenn es ihm wirklich nicht gelingt, am 5. November alle Anhänger der Demokraten zu mobilisieren, könnten ihm in den ausschlaggebenden Swing States die entscheidenden Stimmen fehlen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir mittendrin im Wahlkampf, der mit dem Super Tuesday eben jetzt so richtig beginnt. Und anlässlich dieser Zäsur möchte ich im heutigen Podcast darüber sprechen, was die Ergebnisse dieser Zwischenwahlen bedeuten und warum die angeblich Vereinigten Staaten Amerikas eigentlich so gespalten sind. Dafür habe ich 2 Gäste eingeladen. Zum einen Philipp Michaelis, der in der Redaktion von T-Online als Bereichsleiter alle aktuellen Themen verantwortet, also auch die Berichterstattung über den US-Wahlkampf. Mit Philipp werde ich gleich sprechen, aber vorher schalten wir zu unserem Amerika-Korrespondenten, zu Bastian Brauns, der nach einer sehr kurzen Nacht sehr früh aufgestanden ist, um uns hier Rede und Antwort zu stehen. Hallo Bastian, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen aus Washington. Hi.
Bastian, du hast die Ergebnisse des Super Tuesday bereits in einer Analyse auf T-Online eingeordnet, aber erkläre bitte auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal knapp, was sind die wichtigsten Erkenntnisse nach diesen Vorwahlen in 15 Bundesstaaten?
Also die wichtigste Erkenntnis ist, dass sozusagen jetzt wirklich der Wahlkampf beginnt. Das ist das, was hier in Washington jetzt jeder weiß nach dem Super Tuesday. Also zwar hat Trump nicht alle Delegierten bekommen, die er braucht, und Biden auch noch nicht. Aber in allen Umfragen der kommenden Bundesstaaten liegen die beiden auch wiederum so weit vorne, dass es eigentlich klar ist, dass auf den Parteitagen im Sommer beide zu den Spitzenkandidaten ihrer Partei gewählt werden.
Und Bastian, gab es in irgendeinem Bundesstaat ein besonderes Vorkommnis? Ist dir da was aufgefallen?
Ja, also es gab zum Beispiel den Sieg von Nikki Haley in Vermont an der Ostküste im Norden. Und es gab einen total unerwarteten Sieg eines Outsiders, den, glaube ich, bis gestern Nacht überhaupt niemand kannte. Jason Palmer hat in dem Überseeterritorium American Samoa tatsächlich gegen Joe Biden gewonnen. Und das ist, soweit ich das recherchiert habe, das erste Mal seit Jimmy Carter, dass ein amtierender Präsident bei den Primaries in einem Rennen verloren hat. Genau, und zu Nikki Haley in Vermont, zu ihrem Sieg muss man allerdings sagen, dass in Vermont das eine sogenannte Open Primary ist. Das heißt, die Leute, die dort abstimmen, müssen sich nicht einer bestimmten Partei zugehörig fühlen, sondern da können eben auch Demokraten abstimmen. Und da das ein sehr knappes Ergebnis hat, ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich auch Demokraten für Nikki Haley gestimmt haben und ihre Stimme für Joe Biden einfach verfallen haben lassen, weil der ja ohnehin gewinnt. Und deswegen darf man diesem Sieg von Nikki Haley selbst in diesem Bundesstaat nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Was mir außerdem noch aufgefallen ist bei Joe Biden, dass es ähnlich wie in Michigan im Bundesstaat Minnesota wieder eine große Bewegung gab von Leuten, die haben auf ihrem Wahlzettel uncommitted angekreuzt. Und das bedeutet, dass sie ihre Stimme eben Joe Biden verweigert haben. Und das geschah wie in Michigan auch aus Protest gegen die Israel-Politik von Joe Biden.
Das heißt, habe ich richtig verstanden, das sind vor allem arabischstämmige Amerikaner, die wahrscheinlich eher zu den Palästinensern halten und den Eindruck haben, durch die amerikanische Unterstützung für die israelische Regierung werden die Palästinenser dort fürchterlich drangsaliert. Richtig?
Also wenn es sich nur um arabischstämmige Amerikaner halten würde, dann wäre das Problem für Joe Biden zumindest nicht ganz so groß. Das Phänomen bei dieser Bewegung ist, dass sich da auch viele schwarze Wähler mittlerweile angesprochen fühlen. Das wird hier so beschrieben, als würden sich quasi Gruppen, die sich ohnehin marginalisiert fühlen, sozusagen verbrüdern. Also man erlebt da quasi, dass Schwarze denken, ja, also das ist das unterdrückte Volk, wir sind auch unterdrückt gewesen, das kann ja nicht okay sein, so ganz holzschnittartig jetzt beschrieben. Und eine weitere wichtige Wählergruppe, nämlich die jungen und eher linksliberal gestimmten Wählerinnen und Wähler, die machen eben da auch mit. Und das ist eben eine Gruppe, bei der Joe Biden eigentlich punkten konnte bei der letzten Wahl. Und das ist eben wirklich ein Problem.
Bastian, das hat ja fast schon so ein bisschen was von einem Kulturkampf, oder? Also das, was in den amerikanischen Universitäten beispielsweise los ist. Da geht es ja gar nicht nur um Fragen der ethnischen Zugehörigkeit, sondern zum Beispiel auch um Feminismus, um Sprache, Gendern und Ähnliches. Und da hat man ja hierzulande häufig schon den Eindruck, das hat eine Form angenommen und vor allem eine Polarisierung, die ungesund ist für diese Gesellschaft. Siehst du das auch so?
Also ich würde jetzt ungern, sag ich mal, die Auswüchse von links 1:1 vergleichen mit den Auswüchsen von rechts. Aber man kann natürlich schon feststellen, dass es so einen bestimmten Glaubenskrieg auf jeden Fall gibt. Ja, also der Kult um Donald Trump ist natürlich was ganz anderes als jetzt die Ideologie auf den Campusen in Amerika. Aber trotzdem zeichnet beide Bewegungen im Prinzip aus, das kann man vielleicht schon sagen, dass es halt einfach in krassen Echokammern stattfindet. Und da galoppiert quasi von links jemand in die komplett andere Richtung, wo jemand auf dem flachen Land vielleicht schon gar nicht mehr zuhört, außer vielleicht diejenigen, die bewusst in die Stadt ziehen, um dem Land zu entfliehen. Ja, und die Rechten, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass die in ihrer eigenen, auch medialen Echokammer leben. Also die sind eigentlich völlig entkoppelt von den Realitäten der anderen. Das ist das Problem. Also man kann gar nicht sagen, dass es diese eine gemeinsame Realität noch gibt. In dem großen Land ist das sowieso schon schwierig genug. Aber wenn du natürlich jeden Tag von morgens bis abends mit der einen Richtung beschallt wirst, dann fehlt dir natürlich jegliches Verständnis für auch die Nöte der jeweils anderen Gruppe.
Aber Bastian, wenn das so ist, wenn das wirklich abgeschottete Blasen sind und du zugleich gerade den Kult um Donald Trump angesprochen hast, ist denn Trump wirklich so die alles dominierende große politische Figur, als die sie uns hierzulande oft erscheint? Oder ist er eigentlich ein politischer Scheinriese, weil es dann eben doch unter diesen 330 Millionen Amerikanern viele gibt, die niemals am Ende für Donald Trump stimmen würden?
Also das stimmt auf jeden Fall zum Teil, denn Donald Trump ist ein Meister darin, sag ich mal, die eigene Größe noch viel weiter zu vergrößern. Ja? Also der stellt sich auf jede Bühne nach jedem Wahlsieg und behauptet, dass 100% der Partei hinter ihm stehen würden. Das stimmt natürlich nicht. Also Nikki Haley hat jetzt trotz ihres Ausscheidens ja trotzdem auch beim Super Tuesday und bei den übrigen Primaries Achtungserfolge erzielt, die zwischen 20%, 30% und 40% liegen. Und das sind eben nicht nur Demokraten, die irgendwo abstimmen dürfen, sondern sind eben auch ganz klar die sogenannten Never-Trumper mit dabei. Und das sind eben die Leute, die eher zum altgedienten Establishment der Partei gehören, auch wenn Nikki Haley selber auch sagt, dass sie von der Tea Party stammt, was ja auch schon wieder eine rechte Abspaltung gewesen ist vor vielen Jahren. Und da ist natürlich die Frage, wer von diesen Wählern, die Trump ihre Stimme ganz bewusst verweigert haben, am Ende bei den Präsidentschaftswahlen im November dabei bleiben. Das werden ganz sicher nicht alle sein, aber ein paar wird das Biden-Lager auf jeden Fall versuchen, auf die demokratische Seite zu ziehen. Aber trotzdem ist es so, dass Donald Trump nicht ganz so groß ist, wie er uns in Deutschland erscheint. Das Problem ist aber, dass das amerikanische Wahlsystem, und das ist bei den Vorwahlen noch viel, viel bedeutsamer jetzt gewesen als in den vergangenen Wahlkämpfen, dass das amerikanische Wahlsystem so ausgelegt ist, dass ganz oft das Prinzip The Winner Takes It All gilt. Das heißt, wenn jemand einfach nur, sag mal, wenn Trump jetzt 70% geholt hat, dann holt er am Ende alle Delegierten. Und so läuft es später auch bei den Präsidentschaftswahlen, dass derjenige, der, auch wenn er nicht die 100% holt, aber trotzdem die ganzen Wahlmänner einheimst des jeweiligen Bundesstaates. Mhm.
Bastian, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal auf Joe Biden schauen. Warum zur Hölle klammern sich die Demokraten so an diesen alten Mann? Der zweifellos, ich habe es eingangs gesagt, seine Verdienste hat als Präsident, aber der doch jetzt wirklich erkennbar seine besten politischen Jahre hinter sich hat. Warum haben die Demokraten nicht rechtzeitig einen jüngeren Bewerber oder eine Bewerberin aufgebaut?
Das ist eine Frage, die man einerseits schwer, andererseits leicht beantworten kann. Also einfach nur mal angenommen, stell mal vor, man hätte jetzt in den ersten 2 Jahren irgendwie schon versucht, jemanden aufzubauen. Wo dann irgendwie klar ist, Biden ist eh nur ein sogenannter One-Term-President, was er sogar mal irgendwann anklingen hat lassen, dann wäre er quasi in den wichtigsten ersten 2 Jahren, nämlich vor den Midterms, schon sozusagen zur Lame Duck geworden. Zur lahmen Ente, das sagt man so hier. Also das bedeutet letztendlich, dass er nicht mehr so die Prokura hat, nicht mehr das Standing, um ganz wichtige Gesetzespakete auch irgendwie durchzubringen. Wenn jeder im Kongress denkt, ja, dem höre ich eh nicht zu, der ist eh bald weg, so ungefähr, dann kann man nicht mehr Politik sozusagen machen. Und er hat in den ersten 2 Jahren ja schon sehr massive, wie der Inflation Reduction Act zum Beispiel, sehr wichtige Gesetzesvorhaben durchgebracht. Und in der zweiten Hälfte ist dann wiederum entscheidend, wenn du dann anfängst, nach einem anderen Kandidaten oder einer anderen Kandidatin zu suchen, dann weisen sehr viele Experten hier darauf hin, dass diese Partei, in der ja mehrere Leute womöglich Ambitionen haben, ein riesiger Streit ausbrechen würde, der einfach am Ende sich total negativ auf den Kandidaten und auf die anderen Kandidaten auswirken kann. Das ist im Prinzip so, wie wenn jetzt die Primaries bei den Republikanern noch viel offener wären und die sich gegenseitig bekriegen würden und jeder weitere Auftritt, jede weitere Primary würde Futter geben für den politischen Gegner. Und diese Gefahr will man einfach ausschließen. Und ja, die Zweifel sind da. Viele Demokraten würden sich wünschen, das wäre anders, aber das sind einfach in Amerika auch, das Amt des Präsidenten ist einfach ein heiliges Amt, das ist der mächtigste Mann der Welt, den schießt man nicht an.
Bastian, dann lass uns aber kurz mal doch das tun, was Journalisten eigentlich nicht tun sollten, nämlich in die Glaskugel schauen. Wenn der mächtigste Mann der Welt, der gegenwärtig noch Joe Biden heißt, was ja nicht ausgeschlossen ist, im Wahlkampf doch nochmal einen echten Patzer macht. Also stell dir vor, er stürzt nochmal schwer vor den Fernsehkameras oder er hat auf offener Bühne eine minutenlange Gedächtnislücke wie Mitch McConnell, ein anderer prominenter älterer Politiker vor einiger Zeit. Wäre es dann denkbar, dass die Demokraten doch noch im letzten Moment auf einen anderen Kandidaten umsatteln oder ergeben sie sich dann in ihr Schicksal?
Also formal betrachtet ist es im Prinzip möglich, bis zum Schluss noch jemand anders aufzustellen. Ja? Also bei dem Parteitag im Sommer kann im Prinzip bis zur letzten Sekunde noch jemand anders auftreten. Also möglich wäre das. Und wenn ein Kandidat stirbt, dann ist es so, dass das oberste Gremium der Partei sozusagen einfach einen Kandidaten auswählen kann. oder wenn er jetzt ernsthaft erkrankt und einfach das Amt nicht mehr ausführen könnte, dann wählt quasi die Parteispitze jemand anders. Es ist halt die Frage, wenn er jetzt einen richtig krassen Patzer hat, dann stellt sich natürlich die Frage, ist er noch fit for office? Es wurde neulich das Gutachten hier vom Leibarzt veröffentlicht, demnach ist er top fit. Das muss man immer mit gewisser Vorsicht betrachten, so diesen Leibarztbericht. Aber trotzdem, ne, dann ist man wirklich gefangen mit diesem Kandidaten.
Es bleibt also spannend und es kann immer noch was Unvorhergesehenes passieren. Vielen Dank, Bastian. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen Schlaf nachholen, bevor der Wahlkampf dann weiter richtig Fahrt aufnimmt und du ja jeden Tag berichten wirst, weiterhin auf T-Online. Dafür brauchst du all deine Kraft und wir werden mit Vergnügen alle deine Berichte lesen. Dankeschön nach Washington.
Dankeschön. Grüße nach Berlin. Ciao.
Damit komme ich zu meinem zweiten Gast, Philipp Michaelis. Plant und koordiniert die Berichterstattung über den US-Wahlkampf in der Redaktion von T-Online und verfolgt die amerikanische Politik seit vielen Jahren. Philipp, heute Morgen bist du extra früh aufgestanden mit deinen Leuten, um alle unsere vielen Leserinnen und Leser ab dem ersten Moment morgens zu informieren.
Richtig.
Was ist das für ein Gefühl als Journalist, dieser ganze amerikanische Wahlkampf?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich empfinde eine unfassbare Faszination dafür, weil die Gegensätze so groß sind, weil der Streit so groß ist, weil die Polarisierung so groß ist und weil ich das Gefühl habe, dass sich diese Fragestellung aus den USA zu uns hinüber entwickeln. Und ich kann das natürlich jetzt als politischer Beobachter, der die USA verstehen will und über sie berichten will, auffassen. Und ich kann aber auch sehen, wie diese Fragestellungen und diese Polarisierung in mein Land, vor meiner Haustür gekehrt werden. Und wir haben Landtagswahlen im Herbst und wir werden viele dieser Fragestellungen dann wieder treffen. Und das finde ich unfassbar faszinierend, aus den USA zu lernen, wie wir damit umgehen können. Und das gehört zu dem, was mich dann antreibt, morgens aufzustehen und mir das alles anzuschauen und das aufzusaugen und meine Schlüsse daraus zu ziehen.
Wir werden gleich über diese Polarisierung sprechen. Vorher aber die Frage, Millionen Amerikaner jubeln einem Lügner und Schwadronneur zu. Der Kongress in Washington blockiert sich de facto selbst, zum Beispiel bei den Waffenlieferungen für die Ukraine. Die US-Außenpolitik wirkt auf uns hierzulande erratisch. Verstehst du die Amis noch?
Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich verstehe sie heute besser, als ich sie 2016 oder 2020 verstanden habe. Da war ich noch ein bisschen jünger und natürlich entwickelt man sich weiter. Ich habe 2016 und auch 2020 die Auffassung gehabt, dass die Amerikaner auf dem völligen Holzweg sind, dass sie einen Irren wählen, einen Clown, einen Schwadronneur, wie du sagst, einen Lügner und einen Menschen, der für dieses Amt völlig ungeeignet ist und der am Ende eine große Gefahr für die ganze Welt darstellen kann. Ich glaube das alles immer noch. Aber ich habe festgestellt, dass diese Empörung, die ich empfunden habe, eigentlich unjournalistisch ist, weil man versuchen muss zu verstehen, wie dieses Phänomen entstanden ist. Und um das zu verstehen, muss man andere Wege gehen und andere Perspektiven einnehmen. Und das habe ich gemacht, ganz bewusst, weil diese Empörung auch irgendwann langweilig wird und auserzählt ist. Und ich habe einfach angefangen, mich mit Amerikanern zu unterhalten, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich habe gar nicht so viele Bezüge nach Amerika, aber ich habe zum Beispiel eine Facebook-Bekanntschaft, die mir irgendwann im Internet über den Weg gelaufen ist. Christopher Romer, er betreibt eine Fahrschule in Pahrump, Nevada, ist Mitte 50, Familienvater, gläubig, ich glaube kein Rassist. Und mit dem schreibe ich mir seit 2016 immer wieder Nachrichten. Wir haben uns früher gestritten wie die Kesselflicker bei Facebook. Und inzwischen sind wir fast befreundet. Und seine Perspektive hat mir sehr geholfen, die Amerikaner besser zu verstehen, glaube ich. Zumindest die Trump-Wähler besser zu verstehen. Und besser zu verstehen, was da drüben gerade passiert. Und das ist hochinteressant.
Was ist das für eine Perspektive? Also wie sieht der auf die Politik?
Der sieht, völlig überraschend, ganz anders auf die Politik, als ich das tue. Und als wir das in unserer medialen, akademischen, journalistischen Bubble in Berlin tun, der hat einen sehr lebensnahen, sehr lebenswirklichen Blick auf die Politik. Und wenn wir versuchen, die großen Fragen zu beantworten, die großen Konflikte der Welt, der Klimawandel, die Globalisierung, diese ganzen Dinge, ethische, moralische Fragen, dann treibt uns das unfassbar um und dieses Umtriebige, das spiegeln wir auf den US-Wahlkampf. Und deshalb können wir vieles nicht verstehen, weil wir denken, dieser Mann, dieser orangehaarige, selbstgebräunte Mensch, der auf all diese Fragen keine Antworten hat und der sich für all diese Fragen auch nicht interessiert. Wie kann man den wählen? Für Christopher Romer, und ich finde wirklich, dass er ein netter Kerl ist, spielt das alles keine Rolle. Der lebt in Nevada, betreibt sein Business, hat seine Familie, seine Kirche und versucht klarzukommen. Und für diesen Mann hat Trump die besseren, weil einfacheren Antworten.
Und diese Antworten wären zum Beispiel, also ich erinnere mich ja, dass während der ersten Trump-Präsidentschaft vor allem auch auf Druck der Republikaner im Kongress eine große Steuerreform erlassen worden ist. Das Ergebnis war, kurz gesagt, dass die Reichen noch reicher werden, dass aber auch in der Mittelschicht viele profitiert haben damals. Hast du den Eindruck, sowas wird immer noch im Gedächtnis an diese Präsidentschaft tradiert oder geht es schon längst um ganz andere Themen?
Ich glaube, es geht inzwischen um andere Themen. Es geht viel mehr um Migration, ging es damals schon, aber heute noch viel mehr. Das ist das drängendste Problem für Menschen, die südlich oder die nicht in den Küstengebieten leben, nicht oben in den New England Staaten. Es geht viel mehr um Inflation. Es geht darum, was vom Gehaltscheck übrig bleibt, wenn die Miete bezahlt ist, die Steuern bezahlt sind, wenn das Schulgeld der Kinder bezahlt ist, wenn der Kühlschrank voll ist und das Auto abbezahlt und der Tank voll ist. Darum geht es den Menschen. Das sind ganz konkrete, lebensnahe Fragen und die sind für sie drängender und bewegender. Da geht es um das, was sie umgibt und das, was sie lieben. Und das ist vielleicht auch eine persönliche Entwicklung von mir. Ich stimme deshalb Donald Trump nicht zu, nach wie vor nicht, in den allermeisten Fragen. Aber ich kann verstehen, dass andere Dinge wichtiger sind oder dass andere Dinge mit höherer Priorität beleuchtet werden. Und das ist, glaube ich, das, was in den USA passiert und was bei uns auch passieren kann.
Jetzt hast du gerade die Migrationspolitik angesprochen, die ja wirklich eine große Rolle im Wahlkampf spielt, wenn man den Umfragen Glauben schenkt. In den letzten 3 Jahren ist die Unzufriedenheit in der amerikanischen Bevölkerung stark gestiegen. Ich habe mal 2 Zahlen mitgebracht. 63% der Bürger sind mit der aktuellen Lage an der Grenze zu Mexiko unzufrieden, obwohl interessanterweise gleichzeitig 68% sagen, dass Einwanderung grundsätzlich gut sei. Wie bringst du das zusammen?
Ich glaube, die beiden Zahlen schließen sich gar nicht aus. Da muss es natürlich Mischmeinungen geben. Das ist ja allein schon eine Frage der Mathematik. 63 und 68 ist weit mehr als 100%. Ich glaube, dass der Kontrollverlust, den die USA erleben an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, dass der dazu führt, dass selbst diejenigen, die eigentlich gegen Migration grundsätzlich nichts einzuwenden haben, die sie vielleicht auch für unabdingbar halten, weil das einfach der natürliche Lauf ist, den wir im Moment überall sehen.
Amerika ist ein Einwandererland.
Ist ein Einwanderungsland, war es auch immer. Viele von den Menschen, die sich heute mit Einwanderung konfrontiert sind, stammen selber, haben Einwandererbiografien. Dieser Kontrollverlust, der da aber passiert, und der ist ja offensichtlich, im Dezember sind 370.000, wenn ich es noch zusammenbekomme, 370.000 illegale Immigranten über den Rio Grande und die mexikanisch-amerikanische Grenze eingewandert. Das ist Kontrollverlust. Und die Menschen, die dort leben, nicht in Kalifornien, nicht in den New England Staaten, die nehmen diese Immigration wahr, die spüren Verunsicherung wegen dieser Migration, die spüren Fremdheit vor ihrer eigenen Haustür. Das muss man nicht gut finden und dagegen kann man argumentieren, aber das ist das, was diese Menschen fühlen und man muss sich mit diesem Gefühl auseinandersetzen. Das hat ganz viele Implikationen. Die stellen sich die gleichen Fragen wie deutsche Kommunen. Wie bringen wir die unter? Wie integrieren wir die? Wie wirkt sich das auf die Schulen aus? Was machen diese Menschen, die eigentlich erstmal keine Arbeitsperspektive haben oder nur eine sehr schwierige? Die Kriminalitätsstatistiken, auch an der Grenze, gehen nach unten. Was die Menschen dort aber fühlen, ist ein Unsicherheitsgefühl. Kommt meine Tochter abends noch alleine sicher nach Hause? Das ist alles von den Statistiken nicht erfahrbar und nicht belegt, aber das ist das Gefühl, das diese Menschen haben. Und auf diese wichtige Frage, wie kann dieses Problem, auch wenn es gefühlt ist, wie kann das gelöst werden? Darauf hat Donald Trump extrem einfache Antworten. Alle wieder zurück, Mauern bauen, dieser ganze andere Unsinn, den er nie durchsetzen kann. Und Joe Biden, ehrlicherweise, hat darauf keine Antwort.
Und dann ist es ja zugleich so, dass die ganze Stimmungsmache in den sozialen Netzwerken das ganze Problem nochmal potenziert. Also wenn man sich da anschaut, was zum Beispiel auf Facebook geteilt wird oder auf X, früher Twitter, dann sieht man ja, dass interessierte Kräfte versuchen, die Leute, die genau wie du es beschrieben hast, sowieso schon verunsichert sind, zu empören. Ja? Dass sie wirklich sagen, das geht überhaupt nicht mehr und das ist jetzt das alles bestimmende Problem. Siehst du das auch so, dass da sozusagen auch Stimmung gemacht wird?
Ich sehe das auch und ich glaube, das große Problem ist, dass diejenigen, die diese Empörung schüren wollen, den Menschen suggerieren, und vielleicht stimmt es auch von Fall zu Fall, dass sie diese Gedanken nicht haben dürfen, dass sie sich keine Sorgen machen dürfen, dass sie nicht empört sein dürfen, dass zu viele Flüchtlinge vor ihrer Haustür leben, dass diese Lage unkontrollierbar ist. Wenn Menschen sich darüber empören und wenn Menschen sagen, das macht mir Sorgen, ich mache mir Sorgen um mein Gehalt, ich möchte nicht, dass der gesamte Staatshaushalt in die Ukraine transferiert wird, dann wird ihnen suggeriert von einer, wie Sie sagen würden, linksliberalen Elite in Washington, dass sie diese Gedanken nicht haben dürfen. Menschen, die diese Gedanken äußern, werden gecancelt. Ich finde nicht, dass sie gecancelt werden. Ich finde, habe das Gefühl, dass jeder viel sagen darf. Aber die Kritik ist so laut, dass sich diese Menschen gecancelt fühlen. Und das sorgt für Empörung und das blockt die total raus aus dem politischen Diskurs. Und wenn man Menschen aus dem politischen Diskurs entfernt, wie auch immer, dann kommt es zu Radikalisierung und zu dieser Empörung, die du beschreibst.
Radikalisierung und Polarisierung. Die amerikanische Gesellschaft ist eigentlich so stark polarisiert wie nie zuvor. Ich habe auch da ein paar Zahlen mitgebracht. Es gibt ja nur zwei rivalisierende große Parteien, je nach Lage etwa gleich stark. Und diese Parteien vertreten sehr gegensätzliche Anliegen. Also mal als Beispiele, 73% der demokratischen Anhänger halten den Klimawandel für ein sehr wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite nur 16% der Republikaner. 60% der Demokraten finden Abtreibungen legal, richtig, aber nur 8% der Republikaner. 83% der Demokraten wünschen sich ein Verbot von Sturmwaffen, wir denken an Amerikas Waffenproblem, aber nur 37% der Republikaner. Kannst du dir diese scharfen Gegensätze in der Bevölkerung erklären, diese krasse Polarisierung eigentlich in zwei Lager?
Also die Fragestellungen, die sich dort aufwerfen, sind natürlich sehr gut für eine Polarisierung geeignet. Man kann nur sehr schwer eingeschränkt für oder gegen Abtreibung sein. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die kann man natürlich ausgestalten. Aber erstmal gibt es da drüben Pro-Choice und Pro-Life. Und das steht sich diametral gegenüber. Beim Waffenbesitz ist es vielleicht noch extremer. Da gibt es die Menschen, die, wie ich finde, völlig zu Recht sagen, wir müssen mit diesem Waffenwahnsinn aufhören, weil wir quasi im Wochentakt Shootings drüben erleben, die es nicht geben würde, wenn der Waffenbesitz strenger kontrolliert würde. Und dann gibt es dieses tief verwurzelte Interesse und dieses tief verwurzelte Gefühl der Amerikaner, dass sie die Waffen besitzen dürfen und müssen, dass es ein verfassungsgemäß gewährtes Recht ist und dass sie sie in letzter Konsequenz sogar deshalb haben dürfen, um sich gegen eine übergriffige Regierung zur Wehr zu setzen. Das halten die für ihr Grundrecht und darin spiegelt sich auch schon, was zu dieser Polarisierung wahnsinnig beiträgt und was, wie ich finde, ein großer Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist. Ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken, dass der Staat für mich die Rahmenbedingungen bietet, damit ich ein gutes Leben führen kann. Und dafür bezahle ich meine Steuern. Das ist ein fairer Deal. Und deshalb habe ich den Staat als Deutscher nie als Gegner empfunden. Die Amerikaner sehen, unabhängig, ob sie Republikaner oder Demokraten sind, Washington nicht unbedingt als Partner, nicht zwangsläufig, sondern ist viel verbreiteter dieser Gedanke, die da oben, wir da unten. Die da oben bereichern sich, wollen nur wiedergewählt werden, setzen Dinge um, die mir unten nicht helfen. Sie reden mir in mein Leben rein. Sie bestimmen, was ich zu denken, zu fühlen, zu machen habe. Und das widerspricht dem Selbstverständnis vieler, vor allem konservativer Amerikaner, ganz fundamental. Die möchten sich nicht reinreden lassen. Die wollen ihr Leben leben, so wie es die Familie sagt und so wie es die Kirche sagt. Der Staat hat sich gefälligst rauszuhalten. Ich will noch einen Gedanken dazu entwickeln. Wenn Joe Biden völlig zu Recht sagt, in Bezug auf Abtreibungen und in Bezug auf gleichgeschlechtliche Beziehungen, dass sich die Gesellschaft aus den Partnerschaften und aus dem Ehebett und aus den Bäuchen der Frauen herauszuhalten hat, dann sagt der Blue-Collar-Amerikaner, der im Blaumann arbeiten geht und seine Familie durchbringen wird, so wie Christopher Romer, mein Freund, der sagt, okay, ich halte mich da raus, dann hältst du dich raus aus meiner Garage, meinem Kühlschrank und meinem Waffenschrank. Und das ist fast nicht übereinzubringen, wenn man nicht sehr grundlegende Fragen sehr schwierig beantwortet und der amerikanische Wahlkampf eignet sich für nichts so schlecht wie für komplizierte Antworten.
Philipp, großartig. Sehr, sehr gut und plastisch erklärt. Vielen Dank dafür. Und wenn du das so schilderst, dann merkt man einfach, wir müssen noch viel genauer hinschauen. Man darf sich nicht damit zufrieden geben, einfach nur Schlagworte zu berichten. Trump ist böse, Biden ist gut. Sondern wir sollten wirklich vor Ort gucken, wie ist die Situation? Was empfinden die Menschen? Was glauben, denken, tun sie? Und das haben wir uns vorgenommen für die nächsten Wochen und Monate. Wir werden nämlich weiter intensiv auf T-Online berichten. Philipp, du wirst das tun mit deinen Teams. Tag und Nacht, ihr seid ja eigentlich rund um die Uhr im Einsatz. Und unsere vielen Leserinnen und Leser können sich immer tadellos auf T-Online informieren. Danke für deine Einschätzung.
Wir tun, was wir können und vielen Dank.
Damit sind wir am Ende unseres Podcasts Tagesanbruch, das Amerika-Update angekommen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und bei Lisa Fritsch für die Produktion. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat oder wenn Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Um keine Folge unserer Sonderausgabe zur Wahl in Amerika zu verpassen, abonnieren Sie bitte den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Wir kommen nämlich wieder mit diesem Podcast. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.